Servus, auch von mir. Es ist genial, dass wir gemeinsam Kinder sein dürfen, gemeinsam Gemeinde, Leib Jesus sein dürfen. Privileg, dass wir da zusammengehören. Servus, das hat was mit Sklave oder mit Dienen zu tun. Ein Gruß, den man heutzutage sagt, ja Servus, grüß dich, hallo, in Österreich nochmal mehr als hier wahrscheinlich. Oder auch zum Verabschieden. Und im Grunde aber eine Kurzform von der Aussage, ich bin dein Sklave oder ich bin dir zu Diensten. Rebecca hat gesagt, wie genial wäre es, wenn wir das wirklich meinen, wenn wir uns mit Servus begrüßen. Hallo, schön dich zu sehen. Ich bin hier, um dir zu dienen. Praktisch dienen, praktischer Dienst mit geistlicher Wirkung, damit Gottes Wort Wachstum wirken kann. Das ist das, wo Weihnachten im Schuhkarton bewirkt und es ist das, wo wir uns heute auch in der Kurzpredigt in der Apostelgeschichte anschauen werden. Und auch das, was uns als Jugend bewegt, die wir heute euch als Gemeinde dienen wollen, indem wir den Gottesdienst gestalten und vorbereitet haben. Aber gleichzeitig darf Gott uns auch in dem dienen und darum wollen wir auch in Gottes Wort schauen. Wir haben wieder erlebt Gottesdienst und wir sind wieder in der Apostelgeschichte unterwegs, Apostelgeschichte 6, um dort zu entdecken, wie Jesus und der Heilige Geist Geschichte schreiben. Also es geht nicht nur um die Geschichte der Apostel, sondern wie Jesus und der Heilige Geist Geschichte schreiben. Und wenn man so in der Apostelgeschichte liest, von der Urgemeinde, dann hat man irgendeinen Wunsch, da Teil davon zu sein, dort dabei zu sein, zu dieser Zeit, wo da Wachstum geschieht, wo Tausende dazukommen und ja, es wächst und aufblüht. Zum Beispiel auch, wir lesen, dass sie alles miteinander da geteilt haben und ein Leib und eine Seele waren und denkt, oh, wow, perfekt, da will ich Teil davon sein. Aber keine Gemeinde ist bis Jesu Wiederkunft perfekt. Und auch nicht die Urgemeinde. Es ist eine Wachstumsbewegung, aber es ist keine reine Bewegung. Es gibt auch Schwierigkeiten. Und die Gemeinde ist eben am Anfang eine gewaltige Wachstumsbewegung, wo das Netz ausgeworfen wird und viele Fische ins Boot gezogen werden. Aber eben nicht nur lebendige Fische, sondern vielleicht auch tote oder auch unreife Fische. Und so haben wir im Kapitel davor, im Kapitel 5 gesehen, okay, da waren Hananias und Sapphira, die, um ein bisschen sich darzustellen, gelogen haben, nicht das bekannt gegeben haben, was sie der Gemeinde gespendet haben, sondern gesagt haben, wir haben alles gegeben und man merkt, okay, da ist Unreinheit da. Oder später der Simon, ein Magier, der sagt, okay, ich will auch dazugehören zu dieser Bewegung, ich will den Heiligen Geist und da vielleicht auch was Lebendiges war, aber er dann sagt, okay, ich möchte diesen Heiligen Geist, die Kraft, die da ist, gebrauchen, um Wunder zu wirken, damit ich groß rauskomme, um Staunen auszulösen, um das, was er davor gemacht hat, auf eine andere Art und Weise zu bezwecken. Eine Unreinheit in dieser Wachstumsbewegung. Und es ist auch heute so, es gibt Wachstumsbewegungen, wo massig viele dazukommen, das ist genial und da ist wirkliches Leben, aber es sind oft auch Bewegungen, wo einiges auch nicht rein ist. Und deswegen ist die Apostelgeschichte, die Urgemeinde, für uns ein Trost, dass es die Realität sein wird, auch heute, dass wir nicht anders sind als damals, als Christenheit gesamt und aber auch was ganz Praktisches für uns. Weil dadurch, dass das so war, ist das Neue Testament voll mit Briefen, wo es um Problemlösungen geht, die Hindernisse überwunden sollten, damit dieses Wachstum an Tiefe und an Größe weiter zunimmt. Und deswegen wollen wir uns auch diesen Abschnitt heute anschauen. Die Vorsituation ist, die Jünger haben den Heiligen Geist bekommen, haben angefangen zu wirken. Der Heilige Geist hat gewirkt und der Petrus hat gepredigt und Tausende sind zum Glauben gekommen, zu Pfingsten. Davon sind viele nach den Festtagen wahrscheinlich wieder nach Hause gegangen. Aber die Jerusalemer Gemeinde ist gewachsen, es sind täglich Leute dazugekommen, Also es zählen sich einige tausend zu dieser Gemeinde. Und das Problem, das jetzt auftritt, hat eben genau mit diesem Wachstum zu tun. Ist mit dem verbunden. Dieses Problem ist umklammert von Wachstum. Im Vers 1 steht, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, und am Ende, im Vers 7 von unserem Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich. Also das Problem, das wir uns anschauen wollen, ist ein Sandwich-Problem zwischen Wachstum und zwischendrin das Problem ist ein Hindernis, das überwunden gehört, damit dieses Wachstum weitergeht. Und das wollen wir uns anschauen. Das Problem kam durch Wachstum, weil sie immer mehr geworden sind. Und dadurch kam Ressourcenknappheit. Ein ganz praktisches, vielleicht alltägliches Problem, wo es auch Lösungen braucht. Ressourcenknappheit, aber wahrscheinlich auch noch was Tieferes. Und wir lesen mal den Abschnitt gemeinsam in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Der Sachverhalt, die Situation, wo es zu dem kommt, ist das Tische bedienen. Es wurde an den Tischen bedient, also wahrscheinlich Essen ausgegeben, vielleicht sogar Geld ausgegeben für Bedürftige. Für Witwen, aber auch noch andere wahrscheinlich. Und interessant ist, dass das überhaupt getan wurde. Und diese Aufgabe, dieser Zweck, das hätte eigentlich oder wurde eigentlich im Tempel getan. Es war Teilaufgabe des Tempels, dass dort solche Leute versorgt wurden. Und dass die Jünger, die Gläubigen jetzt anfangen, die Dinge zu tun, die der Tempel sonst tat, dass sie dienen, praktisch den Nöten begegnen, zeigt, okay, das ist ein Beweis, diese neue Gemeinschaft ist der neue Tempel. Ist das, wo der Tempel, wo Gott wohnt und wo das weitergeht. Aber nichtsdestotrotz kommt für diese Gemeinschaft zu einer Bewährungsprobe. Es kommt zur Bedrohung des Wachstums und es ist eine Bedrohung von innen. Murren wird laut. Aber die Bedrohung ist nicht nur dieses Murren, sondern die Bedrohung ist zweiteilig. Und der erste Teil ist eben, manche wurden benachteiligt. Da, wo Wachstum ist und Ressourcenknappheit entsteht und noch andere Dinge hinzukommen, kann es sein, dass Benachteiligung, dass Mangel entsteht. Wir wissen nicht genau, warum sie benachteiligt worden sind, ob es absichtlich war oder unabsichtlich, aber wir kriegen da Hinweise, wodurch das verstärkt wurde oder was das ausgelöst hat. Und zwar war das wahrscheinlich so eine Art Konflikt oder eine Spannung zwischen den Hellenisten und den Hebräern. Und die Hellenisten, das waren wahrscheinlich Christen, die jüdisch sind von ihrem Glauben und von ihrer Herkunft, aber im Ausland geboren und aufgewachsen sind. Das heißt, Griechisch war ihre Muttersprache, sie haben die griechische Kultur kennengelernt, sie waren weltoffener und sind dann später erst nach Jerusalem gekommen. Vielleicht eben zu Pfingsten sich dort bekehrt und dann zur Gemeinde dazugekommen oder schon davor in Jerusalem gewesen. Und dann die Hebräer, so die wahren Israeliten, die ihr Leben lang in Israel waren, ihre Muttersprache, das alte Hebräisch oder Aramäisch und eher gesetzlich aufgewachsen sind. Und in dem ein Spannungsfeld, sprachlich, kulturell, Spannungsfeld, die waren davor schon getrennt. Es gab hellenistische Synagogen in Jerusalem und hebräische. Und irgendwie in dem ist eine Spannung entstanden. Vielleicht sogar Verachtung. Und diese Gräben, diese Spannung haben dazu geführt, dass die Gemeinde einen Fehler gemacht hat oder es versäumt hat, dass fair ausgeteilt wurde. Dass die hellenistischen Witwen benachteiligt waren im Vergleich zu den anderen. Sei es aus einem sprachlichen Grund, dass nicht gut kommuniziert wurde oder aus einem verachtenden Grund oder was auch immer, aber die Spannung war wahrscheinlich mit Auslöser. Und es wird Murren breit der Hellenisten, die wehren sich. Und dieses Murren wird nicht direkt beurteilt, ob es gut war oder nicht gut war, hätten sie murren sollen oder nicht. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, ein bisschen was Negatives drin in diesen Murren. Aus dem Alten Testament, das Volk hatte in der Wüste sehr viel gemurrt und meistens auch wegen Speise. Und es war auch da schon immer klar, okay, das ist nicht nur ein rein körperliches Ding, sondern es hat auch eine geistliche Ebene, dieses Murren. Oder auch die Juden oder Pharisäer, die gegen Jesus gemurrt haben. Also auch ein geistliches Problem, das dahinter steht. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass dieses Problem jetzt auch geistlich gelöst wird. Also es ist unfair, es wird gemurrt, egal ob es gut war oder nicht. Das Murren wird nicht beurteilt, aber es wird klar, okay, das Problem muss trotzdem gelöst werden. Es muss trotzdem fair ausgeteilt werden, damit wir als Gemeinde weiter wachsen können. Damit es nicht zum Hinderungsgrund wird, dass wir uns spalten, dass wir uns trennen, dass wir auseinandergehen. Wir müssen handeln. Und die Ältesten, die Apostel, die 12, werden quasi aufgefordert, eine Lösung herbeizuschaffen. Und jetzt kommt die zweite Bedrohung. Die zweite Bedrohung ist nämlich, dass das Problem auf eine falsche Art und Weise gelöst wird. Es stand im Raum, vielleicht wurde es vorgeschlagen von den Leuten, ey, die Apostel, die sollen sich doch kümmern um dieses Austeilen. Warum machen die das nicht? Denen vertrauen wir, die kennen wir, die sollen das doch machen. Und es ist korrekt, Älteste oder die Apostel, die sollten sich kümmern und es ist gut, wenn sie sich kümmern und es wird auch nicht verneint, dass sie gar nicht sich gekümmert haben, aber es wäre hier nicht gut gewesen, nicht richtig gewesen für Gottes Sache. An sich ist es gut, wenn Älteste sanftmütig sind, dienstbereit sind und ich glaube, die Apostel, die waren das auch. Aber in dieser Situation hier haben sie gesagt, okay, es ist nicht richtig, wenn wir das übernehmen. Also hier sehen wir, etwas eigentlich Gutes wird hier zu einer Bedrohung, dass die Apostel eigentlich was Gutes, sich um was Gutes zu kümmern, das übernehmen sollten. Aber sie sagen, okay, nee, das machen wir nicht. Sondern sie sagen, ey, das machen andere. Und der Grund ist eben, weil jene, die berufen sind, das Wort zu verkünden, die sollten in dieser Situation nicht weg von dem gehen, um was anderes zu tun. Also die Berufung, die sie haben, die sollten sie erfüllen und nicht eine andere Berufung annehmen, die sie gar nicht klar haben und das andere vernachlässigen. Und weil sie da so konsequent waren, weil sie die richtige Lösung gefunden haben, werden wir in Vers 7 sehen, okay, das Wort Gottes hat Wachstum bewirkt. Aber die Lösung jetzt, ganz praktisch, war eine neue Art von Teamwork. Also sie haben eine Versammlung einberufen, die Menge ist gekommen. Das heißt nicht, dass alle da waren, aber es war eine Gemeindeversammlung. Und sie haben gesagt, okay, wir machen das nicht, aber sucht ihr Leute aus und wir geben euch die Kriterien für diese Leute. Also die Apostel haben gleich mal das Mandat weitergegeben, Vielleicht sogar waren es konkret die Hellenisten, dass diese aussuchen sollten, weil die Männer, die gewählt wurden, waren wahrscheinlich alles Leute mit hellenistischem Hintergrund. Es waren alles griechische Namen, die dann eingesetzt wurden. Also sie haben da so ein Mandat gekriegt, so eine Randgruppe wurde hineingenommen und hat Verantwortung gekriegt, mit zu entscheiden, mit auszusuchen. Aber die Apostel geben die Kriterien vor. Und die Kriterien richten sich eben nicht nur an praktische Fähigkeiten, sondern es geht noch um mehr, weil das Problem eben auch geistlich gelöst gehört. Und wir lesen oder wir sehen da, es sind diese drei Dinge: von gutem Zeugnis sollen sie sein, voll Geist und Weisheit. Ein gutes Zeugnis, also einen guten Ruf sollten sie haben, damit sie auch gut verwalten. Sie sollten im Kleinen treu gewesen sein, damit sie jetzt, wenn es um Geld geht oder um Lebensmittel, da nicht sich für sich selber was hinterziehen, sondern dass sie einfach als gute Verwalter das anpacken und gut schauen, dass sie den Überblick behalten und es gut machen können. Von gutem Zeugnis. Aber auch keine üble Nachrede haben, sondern wirklich Leute, die sagen, okay, die haben einen guten Charakter. Denen können wir vertrauen. Und voll Geistes, eben weil es auch ein geistlicher Dienst ist, dieses praktische Dienen. Weil es um einen gesunden Leib geht, ein gesunder Leib, damit der Leib Jesu, die Gemeinde, wachsen kann. Und wahrscheinlich auch, das ist jetzt meine Vermutung, beim Essen lässt sich's auch gut reden, dass ihr da mal die Wurzeln, die Hintergründe vom Murren und von den Spannungsfeldern auch thematisieren konnten. Auch im Reden. Weil auch der Stephanus, wir sehen, er war nicht nur ein praktischer Diener, sondern später im gleichen Kapitel wird er als Prediger und Wunderwirker auftreten. Also das praktische Dienen heißt nicht, dass man nicht reden braucht oder nicht, dass Reden nicht dazugehört oder auch ein Teil sein darf. Aber es ist eben voll Geistes, ein geistlicher Dienst und voll Weisheit, damit sie eben nicht andere benachteiligen würden. Weisheit, weil sie nicht nur die eine Gruppe im Blick haben wollen, sondern die ganze Gemeinde, damit sie als Gemeinde wachsen. Und das Interessante ist jetzt, das Spannende ist, beides, dieses Austeilen und das, was die Apostel weiter tun, das Wort verkünden, ist beides das Wort Diakonia. Beides ein Dienst, beides ein Auftrag und beides gehört zusammen. Also im Vers 1 und im Vers 4 sind die zwei Begriffe. Also das am Tisch dienen ist nicht weniger geistlich. Sich um Praktisches zu kümmern, ist ein konkretes Versorgen des Leibes Christi, also der Gemeinde, damit diese gesund wachsen kann. Damit auch das, was gepredigt wird, dass das, was gelehrt wird, auch ankommt, auch umgesetzt wird. Und wir sehen hier, ein praktisches Dienen ist ein geistliches Werk. Und deswegen dieses Servus als was zutiefst Geistliches. Zu sagen, ey, ich bin bereit, ich bin hier für dich, dir zu diensten. Und das wollen wir als Jugend. Wir wollen als Jugend gemeinsam wachsen. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, okay, wir wollen wachsen auf unterschiedliche Weise. Jetzt im neuen Jahr dann dadurch, dass die Preteens dazukommen. Wir wollen wachsen, dadurch, dass andere dazukommen, Außenstehende, die wir noch nicht kennen, die noch nicht zu unserer Jugend gehören. Und wir haben gesagt, okay, damit wir das tun können, wollen wir uns auf die Preteens konzentrieren und auf die Kontakte, die sie haben. Und wir als ältere Jugend, wir wollen dem zuarbeiten, wir wollen dem dienen, wir wollen dem Servussen, damit das geschehen kann. Damit die Preteens aufgenommen werden, aber auch damit Leute da sind, die das anleiten können, die Vorbild sein können, die Dinge übernehmen können, damit ein Programm ist, damit Atmosphäre ist, damit Inhalt ist, wo andere im Preteens-Alter noch dazukommen können. Und wir wissen, dass wenn wir dieses Wachstum wollen, es weniger kuschelig wird. es Spannungen gibt, weil wenn Außenstehende dazukommen oder Preteens dazukommen, es eine andere Generation ist oder ein anderer Hintergrund, andere Kultur, vielleicht anderer Sprachgebrauch, Spannungsmöglichkeiten entstehen, wir vielleicht nicht mehr alles so gewohnt machen wie davor, auch ins Schwitzen kommen, weil wir Dinge vorbereiten, wir haben ein volles Wochenende hinter uns, wo wir am Freitag uns getroffen haben, aber da hören wir noch mehr, wo wir dieses Servus leben, wissen, dass es uns ins Schwitzen bringt, aber weil wir dieses Wachstum wollen. Dass es uns in Ressourcenknappheit vielleicht auch bringt, manchmal auch zeitlich, aber wir das wollen. Und dieses Servus leben, Lebensprinzip leben und auch nur deswegen möglich ist, weil wir das gemeinsam tun wollen. Wir wollen gemeinsam anpacken und wir können uns da immer mehr, da müssen wir noch reinwachsen, aufeinander verlassen, dass wir das Ganze gemeinsam anpacken können. Einander auch in dem dienen, auch einander uns ermutigen und ermahnen und aufrichten und einander im Blick haben. Und dieser ganze Servus-Lifestyle, der kam für uns in die Jugend hinein durch einen Jugendauftakt, wo wir uns die Stelle im Epheser 2, Vers 10 angeschaut haben. Ich habe vor ein paar Wochen auch darüber gepredigt, aber da war das nicht die Anwendung. Aber wo es drin heißt, dass wir die Werke anpacken wollen, die Gott vorbereitet. Und das, die Anwendung davon für uns als Jugend ist, wir wollen einen Servus-Lebensstil haben. Wir wollen gemeinsam anpacken. Und nicht nur praktisch, sondern wir wissen auch, dass Gottes Wort da auch seinen Raum haben soll und muss, aber sich das ergänzt und dadurch eben wachsende Gemeinschaft geschieht. Und so auch in der Apostelgeschichte 6. Diese Männer wurden ausgewählt, sie werden eingesetzt, gesegnet, also damit Gottes Segen, also Gott eigentlich der Handelnde ist, der ihnen die Kraft gibt für diese Aufgabe. Und Lukas feiert das Ergebnis von dieser Problemlösung, indem er das Ergebnis zeigt. Im Vers 7 geschah ein weiterer Durchbruch der evangelistischen Wirkungskraft der Gemeinde. Sie sind weiter gewachsen und haben jetzt auch noch zusätzlich Priester erreicht, die davor wahrscheinlich noch härtere Nüsse waren. Und dadurch, dass sie das jetzt überwunden haben, ist ein weiterer Durchbruch gekommen zu mehr Wachstum. Und da steht, ich lese nochmal in Vers 7, das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also da, wo man Wachstum wünscht oder sich danach sehnt oder Wachstum auch geschieht, da kommen auch Widerstände, auch Herausforderungen, Probleme, Ressourcenknappheit, dass man merkt, okay, eigentlich wäre es gut, das zu tun, aber können wir das überhaupt stemmen? Und wenn man es richtig angeht und praktisch den Menschen dient und dabei aber auch ermöglicht, dass Gottes Wort Raum hat und verstanden wird, dann löst es Potenzial zu mehr Wachstum aus. Und das wünschen wir uns als Jugend, für uns als Jugend selber, das wünschen wir uns auch als Gemeinde, jetzt wo wir auch uns Gedanken machen, wie können wir unsere evangelistische Wirkungskraft verstärken. Und da sind wir gefordert, auch diesen Servus-Lebensstil anzuwenden und anzupacken. Und ich möchte einfach noch einen Vers vorlesen, der gut zu diesem Lebensstil dazu passt, aus Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und das wollen wir tun als Jugend und wir sind dankbar, wenn ihr dafür uns betet und wir wollen auch noch einen kleinen Raum geben, wo wir auch noch mal was Praktisches erzählen von Freitag auch ganz konkret, wie das bei uns praktisch auch aussieht als ein erster Schritt oder nächster Schritt. Aber ich möchte euch noch den Lernvers mitgeben oder den Kernvers für die Apostelgeschichte 6 von unserem Erlebt-Gottesdienst, und das soll der Vers 7 sein. Der Anfang vom Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Das im Blick, dass wir auch Servus-Lebensstil praktizieren und das dadurch Frucht trägt, dass das Wort Gottes Wachstum bewirkt.